Und wenn es irgendwo mal eine Erfindung gibt, wo ich merke, da könnte AI oder eine Technologie wirklich dafür sorgen, dass ich 3 Stunden meines Tages für was ganz anderes nutze als heute oder dass irgendwie ein Hausbau auf einmal nur noch 30% dessen kostet, was es heute kostet oder die Lebenserwartung um 10 Jahre nach oben geht, dann, glaube ich, passieren wirklich relevante Dinge, die auf die ganze Welt einen Impact haben. Und alles bis dahin, glaube ich, kann man auch ein ganz kleines bisschen beruhigter sehen. Herzlich willkommen, hier ist Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung und AI von Vodafone Business. Ich bin Christoph Bursek und heute ist was Verrücktes passiert. Ich bin hier ins Studio gekommen und anstatt, dass da ein Gast sitzt, liegt da ein Zettel auf dem Tisch mit Fragen an mich. Das hat mich natürlich ein bisschen überrascht, aber es sind alles interessante Fragen und sind auch Fragen, zu denen ich die ein oder andere Meinung oder Beobachtung gemacht habe. Und deswegen gibt es heute eine Folge, in der ich mal so ein bisschen die Learnings aus ganz vielen Gästen rekapituliere und auch zu so ein paar Themen mal mit euch teilen möchte, was ich da so im Internet sehe oder was ich selbst erlebt habe. Und würde sagen, wir fangen direkt an. Und die erste Frage, die hier steht, die heißt, Hand aufs Herz, wie viele Tabs sind gerade in deinem Browser offen und wie viele davon haben mit KI zu tun? Und das waren zu dem Zeitpunkt, als ich die Frage gelesen habe, 24 Tabs. Ungefähr die Hälfte waren KI-Tabs. Also ich glaube, 6 bis 8 unterschiedliche Tabs, wo ich dann irgendwie Gemini offen hatte, mit unterschiedlichsten Diskussionen und Fragen. LinkedIn war offen, YouTube war offen, Instagram war offen und dann irgendwie noch so eine Handvoll eigener Tools. Und ich glaube, das zeigt schon ganz gut, wie so mein Arbeitsalltag abläuft. Ich habe irgendwie immer Sachen zu tun und versuche immer häufig meine Gedanken und Fragen und nächsten Themen, die ich so habe, tippe ich dann bei Gemini ein und sage, ich muss gerade das machen für den Kunden, habe mir das so und so überlegt, spricht irgendwas dagegen, fällt dir noch was ein, kann ich das irgendwie abkürzen, ist das ungefähr so, wie der Kunde oder Partner oder was auch immer das erwarten würde und dann kriege ich von Gemini manchmal Tipps, wo ich sage, ja okay, das hatte ich eh schon mir überlegt oder irgendwas kommt raus, wo ich sehe, das ist ja tatsächlich auch mal eine tolle Ergänzung. Also das hat sich wirklich fest in meinen Alltag integriert und ich frage halt ständig auch Kleinigkeiten, teilweise einfach nur zur Absicherung. Und häufig kommt halt einfach raus, oh, hatte ich halt übersehen oder ach witzig, dazu gibt's eine neue Zahl oder das ist ja gar nicht so, wie ich es dachte. Und das hilft mir eigentlich immer sehr, sehr gut weiter. In den Tabs waren auch offen 3 eigene Tools, die ich gemacht habe. Ich bin Heavy Vibe Coder, also habe auch schon in den 90ern angefangen, PHP zu programmieren, HTML-Seiten zu bauen und so weiter, aber bin halt nie ein Entwickler gewesen, aber konnte immer so viele Proof of Concepts auch immer schon in der alten PHP-Welt selber bauen und liebe es natürlich jetzt mit Vibe Coding mir eigenes Zeug zu machen. Und diese 3 Tools in dem Beispiel, die gerade offen waren, war einmal ein Tool für Online-Marketing-Analyse. Ich muss ganz häufig Daten aus Tools ziehen und diese Tools haben APIs, also Programmierschnittstellen und ich mache das jetzt häufig so, dass die Zahlen rausgezogen werden und gleichzeitig dann an einer AI geschickt werden, zusammen mit irgendeiner Frage oder irgendeinem Analyseauftrag, sodass ich dann nicht mehr mir jetzt rausziehe, was waren zum Beispiel die 10 meistbesuchtesten Internetseiten bei meinem Kunden, sondern es gibt gleich auch irgendwie einen Hinweis, wo drin steht, oh, das ist ja zum Vormonat viel mehr Interesse an Frühlingsthemen oder da sind 3 neue Themen dabei, die vor einem Jahr noch gar nicht gesucht wurden, die scheinen also wirklich gerade neu zu sein. Und so kriege ich in einer Antwort aus meinem Tool Hinweise und Nudges, für die ich sonst irgendwie 10 Seiten im Analyse-Tool mir hätte ansehen müssen. Und das gefällt mir zum Beispiel sehr gut. Das zweite Tool, was ich habe, da crawl ich Daten. Also häufig auch, ich berate ja, soll ich dann Tipps finden, wie meine Kunden irgendwie erfolgreicher sind. Und dieses Tool schaut sich die Wettbewerber an und vergleicht dann irgendwie, hat der Wettbewerber hat das und das Thema, haben wir das schon oder haben wir das besser, haben wir das schlechter? Und auch da überlasse ich natürlich AI nicht die endgültige Analyse, aber es hilft mir einfach, viele Dinge, die ich vorher manuell machen musste, automatisch zu machen. Und das läuft den ganzen Tag und abends kriege ich immer so für jeden Kunden oder immer, wenn was gefunden wird, Hinweise, was vielleicht Wettbewerber besser machen, wo ich zumindest mal überlegen sollte, ist das auch was für meinen Kunden. Und das letzte Tool ist ein Tool gewesen, mit dem ich meine ganzen IoT-Geräte steuern kann. Habe also hier zu Hause 40, 50 IoT-Geräte, einzelne Philips Hue-Lampen oder Heizungsschalter und die haben auch alle API-Schnittstellen, also APIs. Und mit dem Vibe-Coding habe ich mir ein eigenes Center gebaut, wo ich die alle steuern kann und habe mir das an Telegram angeschlossen und kann jetzt in Telegram sagen, mach im Kinderzimmer um 23 Uhr die Heizung auf 16 Grad anstatt auf 19 Grad oder wenn das Fenster aufgemacht wird im Büro, dann mach sofort die Heizung im Büro aus, damit ich nicht heize, während ich Fenster auf habe und so. Kann man sicherlich auch alles irgendwie vorher machen. Gibt auch so riesengroße Projekte wie Home Assistant, ist glaube ich ein beliebtes Projekt oder eins der am weltweit, glaube ich, am meist gepflegtesten Projekte, wo am meisten Menschen mitarbeiten. Aber es macht natürlich auch immer Spaß, das genauso zu bauen, wie man selbst möchte. Und da ich viel mit Telegram Messenger arbeite, benutze ich das einfach dafür. Genau, das waren die Tabs, die ich offen hatte. Die nächste Frage ist, welches KI-Tool nutzt du aktuell wirklich regelmäßig und welches wird mehr gehypt als genutzt? Und im November, als Google Gemini 3 rauskam, bin ich von ChatGPT auf Gemini gewechselt mit so ziemlich vielen allen Sachen, weil ich auch immer schon im Google-Universum gearbeitet habe und ziemlich begeistert war. Benutze also den Gemini-Chat, Notebook LM von Google, die Gemini API ganz viel, bei allem, was ich so code, versuche ich das dann gegen die Gemini API laufen zu lassen. Und wenn ich Vibe code, also Programmcode mache, dann fallen ja häufig die Softwarenamen Cloud Code. Bevor es Cloud Code gab, habe ich das schon mit Cursor gemacht. Bin deswegen jetzt noch nicht so wirklich warm geworden mit Cloud Code. Und seit einer Woche erst benutze ich auch das Google-Tool, das heißt Google Anti-Gravity, mit dem kann man Vibe coden. Hat man so eine Oberfläche und sagt, hier, erster Agent, du baust jetzt für meine IoT-Software eine neue Funktion für Fensteröffner. Und während der arbeitet, kann ich sagen, hier, der zweite Agent in Anti-Gravity, der geht jetzt auf meine Homepage und aktualisiert das Impressum, weil da stimmen Sachen nicht. Okay, dann läuft der los, macht irgendwie weiter. Und im dritten Agenten kann ich dann sagen, während die anderen beiden arbeiten, kannst du jetzt bei meinem Analyse-Tool, wo ich also für meine Kunden Zahlen aus deren Webanalyse rausziehe, da wollte ich auch eine neue Funktion haben. Und so laufen die dann alle und man kann sich zwischen den Agenten hin und her klicken und die programmieren dann. Und das kann zum Beispiel auch Google Anti-Gravity. Und damit werde ich gerade so ein bisschen warm. Und das sind wirklich Tools, die ich wahnsinnig häufig nutze und auch gerade in LinkedIn gepostet habe, dass ich als One-Man-Show jetzt inzwischen jeden Monat eine vierstellige Kosten für Tokens generiere. Weiß nicht, ob das viel oder wenig ist, aber es wird schon relevant, was ich da an die LLMs überweise, dafür, dass ich die nutzen kann oder die APIs nutzen kann. Die nächste Frage ist, welche Aufgabe würdest du lieber an eine KI abgeben als einen Menschen und warum? Das ist ganz klar Administration. Hab solche Sachen wie OpenClaw im Einsatz natürlich auch, war am Anfang ganz begeistert, aber inzwischen ist der eigentlich eher zu so einem Administrator verkommen. Der OpenClaw darf meine Server überwachen. Ich habe irgendwie so eine Handvoll Server, die irgendwie unterschiedliche Sachen machen, also Crawling, Backups, Dinge archivieren, Dinge für mich ausführen. Alles so kleine Server, wahrscheinlich könnte man das auch mit einem riesengroßen machen. Ich habe da viele kleine. Und OpenClaw sitzt da sozusagen oben drüber, hat Zugriff auf die und guckt jeden Tag, gibt's hier Security-Updates, die gemacht werden müssen? Ist die Festplatte noch nicht voll? Gibt's irgendwas, was irgendwie besser gemacht werden kann? Ist die Firewall gut? Ist in den Logfiles irgendwas passiert, wo wir irgendwie Aufmerksamkeit brauchen? Arbeitet also für mich wie so ein kleiner Administrator und das klappt für mich super. Das ist wirklich Zeit, die ich spare. Ich habe auch den Eindruck, dass es viel zuverlässiger läuft. Wenn irgendwelche neuen Updates kommen, werde ich viel schneller informiert, ob das relevant ist für mich oder nicht. Kriege ich gleich eine Einschätzung. Und das klappt schon wirklich sehr, sehr gut. Ich bin auch immer überzeugter, unabhängig von Administrationsaufgaben, dass bei Diagnosearbeiten KIs viel besser sind als Menschen. Man liest ja immer wieder Beispiele, wo dann irgendwelche Krebsarten Monate früher erkannt wurden, als sie vielleicht bisher erkannt wurden, was natürlich toll ist. Und auch ich habe schon mal vor Jahren pfeifersches Drüsenfieber gehabt und war als Erwachsener da wirklich, mir ging es wirklich schlecht, habe mich schlapp gefühlt, habe jeden Tag spucken müssen, war blass, hatte Fieber und es konnte mir irgendwie keiner helfen. Es hat 2 Monate gedauert, bis ich eine Diagnose bekommen habe, dass ich pfeifersches Drüsenfieber habe. Und dann bin ich nach Hause, habe mir bei Wikipedia die Symptome durchgelesen und ich hatte 10 von 12 dieser Symptome auch wirklich Ärzten berichtet. Also das fand ich schon ganz schön sad, da bin ich überzeugt, hätte ich die einfach jetzt so bei Gemini oder ChatGPT eingetippt, hätte es gesagt, oh, lass mal prüfen, ob du pfeifersches Drüsenfieber hast. Und für sowas würde ich inzwischen tatsächlich lieber einer KI geben als einem Menschen. Ich werde gefragt, welche Aufgabe ich umgekehrt aber niemals an eine KI abgeben würde, egal wie gut diese KI ist. Und da fällt mir sofort ein, dass ich das Lernen nicht abgeben möchte. Ich lerne unheimlich gerne. geht mir auch gar nicht darum, überall irgendwie der Beste zu sein, aber neue Dinge zu können, unterschiedliche Sachen zu können, eine weite Bandbreite von Themen irgendwie zumindest ansatzweise zu verstehen, finde ich wahnsinnig erstrebenswert oder macht mir auch wahnsinnig Spaß. Mein Hobby ist ja auch so ein bisschen YouTube gucken. Das macht mir auch wirklich Freude. Ich kann mir natürlich YouTube-Videos durch AI zusammenfassen lassen, aber sehe dann auch, dass diese Zusammenfassung ganz andere Schwerpunkte legt als ich selbst. Und das finde ich dann überhaupt nicht befriedigend, wenn ich das Gefühl habe, ich kriege hier eine Zusammenfassung, die vielleicht gar nicht das aussagt, was ich aus dem Video mitgenommen hätte. Und da ich diese große Freude auch wirklich habe, dass ich fast den ganzen Tag, während ich arbeite, auf dem zweiten Fenster irgendwie ein YouTube-Video anhabe und was gucke, was ich gerade interessant finde, würde ich das auf keinen Fall abgeben. Dieses Lernen, neue Dinge entdecken, anderen Leuten zuhören, neue Gedanken zu hören, das ist auf jeden Fall was, egal wie gut das zusammengefasst wird, das möchte ich auf jeden Fall weiterhin selbst machen. Welche Frage stelle ich mir immer wieder, wenn es um neue Technologien geht? Oh, das ist gar nicht so einfach, da möchte man natürlich irgendwas sagen, was wahnsinnig beeindruckend ist oder inspirierend ist, aber ich versuche zu verstehen bei einer neuen Technologie, was verdrängt es? Also ich stelle mir mal vor, mein Tag hat 24 Stunden, ist eh schon den ganzen Tag mit Dingen gefüllt und ich schlafe, ich gebe mein Einkommen aus, ich arbeite und ich will verstehen, ist diese Technologie, die ich mir gerade angucke, ist das nur irgendwo von eine Weiterentwicklung, eine nächste Stufe, eine kleine Verbesserung von Sachen, die ich eh mache, oder konkurriert es wirklich hart mit dem, wo ich gerade relevant Zeit oder Geld verbringe oder ausgebe? Und das hilft mir so ein bisschen einzuschätzen, ob etwas schon wirklich life-changing ist oder nicht. Es ist nicht immer einfach, da eine direkte Antwort drauf zu finden, aber zum Beispiel sind LLMs nicht life-changing. Die sind einfach nur eine Weiterentwicklung, helfen mir, Sachen zu machen. Zum Beispiel jemand, der Marketingtexte schreibt, für den ändert sich vielleicht die Arbeit, aber es ändert sich für die Menschheit nicht so viel. Ja, in den letzten 10.000 Jahren Menschheit gibt es Social Media Manager zum Beispiel erst seit irgendwie 10, 15 Jahren oder so. Und selbst wenn sich der Job grundlegend ändert, ändert sich nicht die Welt. Wenn man das irgendwie ganz gut hinbekommt, einzuschätzen, ob eine Technologie nur einzelne kleine Bubbles verändert oder die wirkliche Welt, dann hilft das schon mal sehr, sehr cool. Beim agentischen Programmieren, also dem sogenannten Vibe Coding, ist es auch so ein bisschen ähnlich. Das ist unfassbar cool und sorgt aber jetzt erstmal dafür, dass jeder irgendwelche Softwares baut, die kaum jemals jemand außer sie selbst nutzen wird. Also die nie irgendwie das Licht der Welt oder den Markt entdecken wird. Und obwohl sich es so anfühlt, als könnte jetzt jeder alle Software nachbauen, macht es überhaupt keinen Sinn, das zu machen. Auch da, Impact ist da und ist sicherlich auch in dieser Branche groß. Aber dass es in den nächsten wenigen Jahren die Welt wirklich groß verändert, finde ich eher unwahrscheinlich. Und wenn es irgendwo mal eine Erfindung gibt, wo ich merke, da könnte AI oder eine Technologie wirklich dafür sorgen, dass ich 3 Stunden meines Tages für was ganz anderes nutze als heute oder dass irgendwie ein Hausbau auf einmal nur noch 30% dessen kostet, was es heute kostet oder die Lebenserwartung um 10 Jahre nach oben geht, dann, glaube ich, passieren wirklich relevante Dinge, die auf die ganze Welt einen Impact haben. Und alles bis dahin, glaube ich, kann man auch ein ganz kleines bisschen beruhigter sehen. Und vieles von den AI-Themen, die wir gerade sehen, fallen eher in diese Kategorie spannend, disrupted vielleicht eine Bubble, aber ändert nicht die World as we know it. Die nächste Frage lautet, wenn du deiner jüngeren beruflichen Version einen digitalen Rat geben könntest, welcher wäre das? Fand ich erstmal witzig, dass ich da als berufliche Version genannt werde. Aber natürlich, ja, die naheliegende Antwort wäre, egal wann, Google-Aktien kaufen oder Bitcoin kaufen, aber das ist natürlich nicht das, was man hier irgendwie hören will. Wahrscheinlich würde ich heute die Welt besser verstehen, wenn ich irgendwann als junger Christoph Mandarin oder fließend Russisch gelernt habe. Also ich glaube, diese ganzen großen geopolitischen Themen, die könnte man viel besser nachvollziehen, wenn man die großen Weltkulturen, die es neben der europäischen Kultur gibt, besser verstehen würde. Und vielleicht das könnte man durch die Sprache machen. Ich freue mich, dass ich Englisch spreche. Freue mich, dass ich 10% Spanisch verstehe, aber ich verstehe überhaupt nicht, wenn Russen sprechen, ich verstehe überhaupt nicht, wenn Chinesen sprechen. Und ich glaube, das wäre auf jeden Fall so oder so ein großer Mehrwert gewesen. Für mich persönlich bei der Arbeit würde ich auf jeden Fall sagen, egal wann, fang an, Videos zu erstellen. Ich bin habe immer mal wieder angefangen, ein bisschen Videos zu machen oder mal ein Video zu machen und dann ist auch mal eins erfolgreich gewesen und dann habe ich 3 Monate wieder keins gemacht und eigentlich würde ich sagen, rechts und links eine Backpfeife, geh all in, egal welches Thema, wirklich ganz egal, mach 2 Jahre, 4 Videos pro Woche und dann kannst du davon leben. Und das ist übrigens ein Rat, der immer noch valide ist, glaube ich. Jeder von euch, der es durchhält, 2 Jahre ab heute 4 Videos pro Woche zu veröffentlichen, dem garantiere ich, der wird damit Geld verdienen können. Vielleicht ist das ja jetzt mein Weckruf heute. Die nächste Frage lautet, welche digitalen Trends werden deiner Meinung nach gerade unterschätzt und warum? Und ich habe in den letzten Wochen gute YouTube-Videos darüber geschaut, wie fragil eigentlich Software ist, die wir schon seit langem einsetzen. In alter Software, die ist teilweise so schwierig zu verstehen, dass es für Hacker auch einfach schwierig ist, da irgendwie reinzukommen. Aber inzwischen kann ich Software nehmen, kann die dekompilieren, sodass ich irgendwie den Quelltext sehe. Und dann kann ich die inzwischen einfach bei einem LLM hochladen und fragen, hey, ich muss gerade Sicherheitsprobleme finden, damit ich die heile machen kann. Wo findest du denn Sicherheitsprobleme? Und das ist ganz schön krass, was da so im Hackerreich gerade passiert und auch schon länger passiert, wie viele Sicherheitsprobleme, die einfach jahrzehntelang geschlafen haben, auf einmal von einem Anfänger innerhalb von wenigen Tagen zu finden sind. Das haben auch schon Unternehmen entdeckt. Auch Google hat ein großes Projekt, das nennt sich Google Big Sleep. Und die laufen auch automatisiert genau durchs Internet und versuchen, in Software Fehler zu finden, sicherheitskritische Dinge zu finden und die zu veröffentlichen oder die Autoren zu kontaktieren, bevor es irgendein Hacker macht. Allein im letzten August 25, gab es von Big Sleep das sogenannte Batch of 20. Da wurden 20 riesengroße Schwachstellen gefunden in ganz bekannten Open-Source-Software-Programmen. Da waren so Video-Frameworks oder Frameworks wie FFmpeg oder ImageMagick oder Redis, so eine Memory-Datenbank oder sogar die V8 JavaScript-Engine, die die Basis von Google Chrome ist, waren da betroffen. Damit reicht's nicht. Also Google geht jetzt hinter Software her, die vielleicht eine hohe Reichweite haben, die viele Leute einsetzen. Aber jedes Unternehmen, das irgendwelche proprietäre Software hat, kann halt heute 10 oder 20 Mal so schnell richtig fies gehackt werden, wie vielleicht noch vor 2 Jahren. Und das ist, glaube ich, schon ein Trend, der immer noch stark unterschätzt wird. Christoph, wenn dir KI einen Arbeitstag komplett abnehmen würde, worauf hättest du plötzlich mehr Lust und wofür weniger? Also ich weiß nicht, ob ich mehr Lust dazu hätte, aber dieses Jahr ist das Thema Hausbau bei mir ganz relevant. Ich saniere ein altes Bauernhaus auf dem Land und das kostet wahnsinnig viel Geld und kostet auch wahnsinnig viel Zeit. Und das hat auch einen riesigen Garten mit Wald und Obstbäumen und Feldern und so weiter. Und da ist auf jeden Fall für Jahre erstmal Arbeit. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diesen Tag, den ich dann extra frei hätte, im Haus oder im Garten einsetzen würde, um halt mein Zuhause für die Familie zu bauen. Und das ist auf jeden Fall auch eine Änderung. Vor 15 oder 20 Jahren hätte ich vielleicht gesagt, was gründen oder noch erfolgreicher sein oder sowas. Und irgendwann macht das tatsächlich Platz dafür, dass man sagt, wenn ich da irgendwie eine schöne Sandkiste baue und gucke, dass da der Wald einigermaßen so ist, dass man auch irgendwie, dass die Kinder darin spielen können. Das finde ich, das wäre was, da würde ich sehr, sehr gerne einen Tag die Woche extra für haben. Die nächste Frage, was ist ein beeindruckendes AI-Unternehmen, welches dir über den Weg gelaufen ist? Und da gibt es einmal eine ganz hands-on Antwort. Ich hatte neulich jemanden bei mir im Podcast, die Folge ist auch irgendwie erst 5, 6 Folgen her oder sowas. Fonio AI heißen die. Die bauen telefonische Erreichbarkeit über AI. Und das haben die schon, ne, das machen die halt so gut, dass ich als Unternehmen da irgendwie 24/7 einfach telefonisch erreichbar bin und der Telefonagent mit einer guten Stimme ganz typische Use Cases irgendwie abfangen kann. Nachfragen, Termine machen, Termine absagen, Termine verschieben, Auskünfte erteilen, Status, wo ist mein Paket oder sowas. Und das klappt schon wahnsinnig gut. Und da das wahnsinnig gut klappt, haben die auch wahnsinnig viel Nachfrage. Also die haben jetzt, glaube ich, wenn ich es richtig in dem Kopf habe, einen 7-stelligen Umsatz. Und ich habe gefragt, was musst du machen, um deinen Umsatz zu vervierfachen? Und er meinte, oh, wenn ich den Umsatz vervierfachen müsste, dann müsste ich mein Wachstum stark bremsen. Denn vielleicht werde ich den dieses Jahr eher ver-20 oder ver-30-fachen. Also nagel mich nicht fest, aber das waren so die Zahlen, die ich im Kopf gelassen habe. Das heißt, der wird jetzt irgendwie von einem letzten Jahr 7-stelligen Umsatz auf einen vielleicht mittleren 8-stelligen Umsatz dieses Jahr kommen. Und das Ganze halt mit Komponenten. Ja, der hat ja nie sich irgendwie hingesetzt und hat Wissenschaftler irgendwelche teuren AI-Modelle bauen lassen, sondern der verknüpft einfach sehr, sehr schlau das, was so am Markt verfügbar ist Und das finde ich wirklich beeindruckend, wenn jemand in der Lage ist, Technologie zu sehen und zu sagen, wenn ich die drei Sachen hintereinander schalte und das dann Unternehmen anbiete, dann löse ich ein riesiges Problem, für das die sofort Lust haben, mir Geld zu bezahlen. Und das finde ich wirklich beeindruckend, auch wenn er vielleicht nicht das nächste große ChatGPT erfindet, aber mit den Produkten von zum Beispiel ChatGPT oder anderen so erfolgreich zu sein, das finde ich wahnsinnig toll und sehr respektabel. Und auf der Metaebene beeindruckt mich Google DeepMind. Also Google DeepMind, das sind die, die dann irgendwie 2016 dieses AlphaGo gemacht haben. Das war dieses Spiel, wo ein Computer das erste Mal gegen einen Go-Spieler, gegen einen Go-Meister in diesem chinesischen Spiel Go gewonnen hat. Und alles, was danach zum Thema KI passiert ist, lässt sich direkt oder indirekt auf dieses Forschungsteam oder diese Entwicklung zurückführen. Auch die Dinge, die dann dazu geführt haben, dass ChatGPT so erfolgreich wurde, stammen aus einer Forschungsarbeit, die heißt irgendwie All You Need Is A Little Attention oder so ähnlich, die auch wieder aus dem Team von DeepMind erstellt wurde. Also wirklich tatsächlich alle großen bahnbrechenden Entwicklungen haben irgendwie mit DeepMind zu tun oder mit dem Team von DeepMind zu tun oder mit den Dingen, die danach passiert sind. Und wenn ich jetzt irgendwie verschwörungstheoretisch oder esoterisch wäre, dann könnte ich schon sagen, eigentlich war DeepMind die erste AI, die wirklich so eine Art Bewusstsein hat und Stück für Stück jetzt dazu führt, dass wir Menschen immer mehr von ihr bauen und Stück für Stück die AI übernimmt. Also wenn das irgendwann mal, ich finde es jetzt nicht wahnsinnig wahrscheinlich, aber falls irgendwann mal rauskommt, krass, das ist alles ein langes Schachspielzug von DeepMinds AI, die einfach nur gerne wachsen, weiter sich entwickeln will und immer mehr Einfluss haben möchte und gewinnen will sozusagen, dann würde ich zumindest sagen, das ist ja ein Gedanke, den hatte ich tatsächlich auch schon mal selbst. Ja, also und im letzten Jahr oder vorletzten Jahr hat sogar auch wieder die Methoden von AlphaGo, also von diesem Spiel, haben AlphaFold beeinflusst oder sind daraus erwachsen und das ist ein System, das vor 2 Jahren den Nobelpreis in Chemie bekommen hat, indem es die Faltung von Proteinen entschlüsselt hat. Also tatsächlich wirklich, an welchen bahnbrechenden Geschichten überall Dinge passieren, die DeepMind oder AlphaGo ins Rollen gesetzt haben, ist erschütternd. Da kann man wirklich in ein Rabbit Hole fallen. Welches Buch oder welcher Podcast oder welche Gedanke hat dich zuletzt wirklich inspiriert, egal ob Business oder privat? Ja, ich nutze ja, habe ich gesagt, YouTube fast wie eine Podcast-Plattform und gucke mir da Longform-Videos an, 30 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten oder noch länger und habe auch da eine große Faszination für Kultur, Geschichte oder auch Religion entwickelt und ich liebe Debatten und Diskussionen und schätze, auch seitdem ich irgendwie viel YouTube gucke, Rede- und Meinungsfreiheit noch viel, viel höher ein als noch vor ein paar Jahren. Und die meisten Gedanken habe ich dabei gemerkt, also wenn ich so 2 Leuten höre, wovon ich irgendwie, die sich debattieren und einer hat eine Meinung, wo ich sage, ja, ja, total naheliegend, sehe ich genauso und der andere hat die komplett gegenüberliegende Meinung, dann tendiert man natürlich zu sagen, oh, dummes Argument, das nervt doch. Aber eigentlich sind da oft auch Argumente, wo ich dachte, so ja, stimmt, das ist total valide. Das spricht ja auch total gegen meine Meinung zu dem Thema. Und die meisten Meinungen und Gedanken, die wir so haben, die haben wir uns nicht selbst ausgedacht, sondern auch wenn wir das denken, sondern die haben wir, weil wir irgendjemandem zugehört haben, den wir cool finden und der irgendwelche Signale hat, dass er besonders schlau oder erfolgreich ist und der sagt, so und so ist das. Und also für mich trifft das auf jeden Fall zu und ich liebe es inzwischen, mir sozusagen den Schmerz zu geben, regelmäßig Dinge auch zu nehmen von Leuten, die ich wirklich cool finde und mir eine halbe Stunde Zeit zu nehmen oder eine Stunde Zeit zu nehmen und mit Gemini mal wirklich zu recherchieren, stimmt das? Stimmt die Zahl? Gibt es die Studie wirklich? Hat die Studie genau das ausgesagt, was die Person irgendwie zusammen sagt? Teilweise setze ich mir Kalendererinnerungen und sage da, vor einem Jahr hat die Person irgendwas gesagt, ist das wirklich so eingetreten? Und es ist schockierend sozusagen, wie viele meiner Idole Dinge behaupten, die höchstens eventuell wahr sind. Ja, also das ist so ein Gedanke, den ich versuche irgendwie weiterzuverfolgen, dass ich alles, wovon ich überzeugt bin, auch immer mal wieder gucke, stimmt das wirklich? Und manchmal stimmt's und oft stimmt's auch nicht. Und ja, das macht mir irgendwie Spaß. Und um mal ein Beispiel zu nennen, wofür ich immer wieder auf LinkedIn auf die Nase bekomme, sind natürlich so, warum Deutschland ist aus Atomkraft ausgestiegen und weltweit wird über Atomkraft gebaut. Und sogar die Ukraine, in der irgendwie Tschernobyl steht, hat nicht nur Atomkraftwerke, sondern die bauen auch oder wollen auch noch weitere Reaktoren bauen. Und entweder, ja, einer von beiden kann ja nur rational sein. Entweder wir oder so ein Land wie die Ukraine, die trotz Reaktorkatastrophe sagt, wir brauchen weiterhin und noch mehr Atomkraft. Und sich da mal von beiden Seiten berieseln zu lassen, sowas macht mir Spaß. Gibt's ein Video zum Thema AI, zum Beispiel auf YouTube, welches jeder gesehen haben sollte? Das ändert sich ja eigentlich jede Woche. Jede Woche gibt's irgendwelche Videos, die viral sind. Aber ganz aktuell gibt's ein Video von Marc Andreessen, dem VC. Und der hat diese Woche, letzte Woche irgendwie gesagt, dass ganz viel, was da gerade so passiert, auch zum Thema Entlassungen, Entwickler, AI sorgt bei Oracle für 30.000 Entlassungen oder sowas, dass ganz viel davon eher nur ein Vorwand ist und diese ganzen Entlassungen, die da passieren, eher so ein AI-Washing sind, aber das gar nicht die richtigen Gründe sind, warum so viele Entlassungen gibt. Und das ist ganz interessant. Der begründet das ganz gut. Er sagt, in der Covid-Ära haben die Leute die Unternehmen halt ohne Ende eingestellt, sind viel zu überbeschäftigt, also haben viel zu überbesetzt. Und das, was jetzt passiert, hat eher damit zu tun, dass die Zinsen hochgegangen sind und dass sie einfach viel zu viel eingestellt haben in der Vergangenheit. Und er schätzt, dass fast jedes große Unternehmen im Valley, Meta, Google und die ganze Branche zwischen 25% und 75% überbesetzt ist und dass das alles nichts mit AI zu tun hat. Und das ist ganz spannend, wie er das argumentiert, dass er das überhaupt so vertritt und dass er sagt, diese ganze AI-Geschichte, kein Entwickler, den wir kennen, hat auf einmal weniger zu tun, sondern alle arbeiten mehr. Und er sagt, durch AI werden alle produktiver. Wenn alle produktiver werden, dann gibt es vielleicht ein paar Aufgaben, die wegfallen, aber es führt halt nicht dazu, dass alle Entwickler sagen, ich muss gar nichts mehr machen, sondern alle Entwickler, die viel mit AI machen, und das stimmt, die machen eigentlich gerade mehr als vor einem Jahr oder zwei Jahren oder verbringen mehr Arbeitszeit mit dem Thema. Und dieses Argument, dass AI Arbeit verdrängt, hält er für ökonomisch falsch. Und das fand ich einen sehr interessanten Take, einigermaßen aktuell. Und ich glaube, das hat er gesagt im 20VC-Podcast bei Harry Stebbings. Ja, Marc Andreessen. Also das könnte man sich mal angucken. Und die letzte Frage lautet, wem zum Thema AI sollte man folgen? Das ist auch immer eine Frage, die ich versuche, meinen Gästen unterzujubeln. Es fällt einem auch immer super schwer. Und eigentlich auch da, alle, die wirklich, wirklich groß sind, nutzen natürlich auch oder sind auch so groß geworden, indem sie natürlich auch viele sehr emotionalisierende Themen haben oder clickbaity Themen haben oder Hot Takes haben und nicht alles ist irgendwie ständig eigentlich ein Hot Take oder ein Hot Take wert. Und genau deshalb fällt es mir schwer, aber ich habe, glaube ich, über 150 Blog-URLs, Blog-RSS-Feeds. Das sind teilweise Mitarbeitende von großen Unternehmen, teilweise sind das Wissenschaftler, Professoren von den Ivy League-Universitäten oder von anderen Universitäten und die schreiben ab und zu auch mal Blogbeiträge oder Substacks oder Medium oder. Und diese RSS-Feeds, die habe ich alle genommen und habe mir einen Agenten gebaut und der Agent guckt halt jeden Tag ein paar Mal rein, wer von denen hat was Neues geschrieben, zieht sich den Artikel, analysiert den Artikel und soll sich dann nur bei mir melden, wenn das in mein Set von interessanten Themen passt und wenn das ein Take ist, der jetzt nicht komplett Mainstream ist, also der nicht das gleiche ist, was ich vielleicht auf den Nachrichtenseiten lesen würde, sondern der irgendwie was Neues dazu führt. Und so kommen dann irgendwie jeden Tag so 10, 15 Vorschläge von meinem Agenten über Telegram bei mir ein, wo gesagt wird, lies mal das durch, das könnte dir aus den und den Gründen gefallen. Und so versuche ich beim Thema AI dran zu bleiben. Das ist also meine Empfehlung, wem du bei AI folgen solltest, bau dir einen Agenten, der ganz viele Sachen für dich vorsortiert. Und so schnell ist die Folge auch schon vorbei. Ich war heute mein eigener Gast. Bin gespannt, ob dir das gefallen hat. Falls ja, dann sag mal Bescheid. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir meine Folge angehört hast. Und ganz liebe digitale Grüße. Bis zum nächsten Mal. Dein Christoph.